Ja, liebe Gemeinde, der Predigttext heute finden wir im Buch Klagelieder, das Kapitel 3, die Verse 1 bis 26. Klagelieder, Kapitel 3, die Verse 1 bis 26. Das ist ein kleines Buch, befindet sich hinter dem Buch Jeremia und vor dem Propheten Hesekiel. Klagelieder 3, die Verse 1 bis 26. Ich bin der Mann, der tief gebeugt worden ist durch die Rute seines Zorns. Mich hat er verjagt und in die Finsternis geführt und nicht ans Licht. Nur gegen mich kehrt er immer wieder seine Hand den ganzen Tag. Er hat mein Fleisch und meine Haut verfallen lassen und meine Knochen zermalmt. Er hat rings um mich her Gift und Leid aufgebaut. In Finsternis ließ er mich wohnen wie längst Verstorbene. Er hat mich eingemauert, dass ich nicht herauskommen kann. Mit ehernen Ketten hat er mich beschwert. Selbst wenn ich schreie und rufe, verschließt er doch die Ohren vor meinem Gebet. Mit Quaderstein hat er meine Wege vermauert, hat meine Pfade gekrümmt. Er lauert mir auf wie ein Bär, wie ein Löwe im Dickicht. Er hat meine Wege versperrt und hat mich zerfleischt, mich arg zugerichtet. Er hat seinen Bogen gespannt und mich dem Pfeil zum Ziel gesetzt. Er hat mir in die Nieren gejagt, die Söhne seines Köchers. Ich bin mit meinem ganzen Volk zum Gelächter geworden, ihr Spottlied den ganzen Tag. Er hat mich mit Bitterkeit gesättigt, niedergedrückt in die Asche. Ja, du hast meine Seele aus dem Frieden verstoßen, dass ich das Glück vergaß. Und ich sprach, meine Lebenskraft ist dahin und auch meine Hoffnung auf den Herrn. Gedenke doch an mein Elend und mein Umherirren, an den Wermut und das Gift. Beständig denkt meine Seele daran und ist tief gebeugt. Dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten, darum will ich Hoffnung fassen. Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Gut ist's, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Soweit der Predigttext. Ich möchte noch kurz beten, bleiben sitzen. Lieber Herr Jesus, wir wollen dich jetzt von Herzen bitten, dass du dein Wort an unseren Herzen segnest und dass du Frucht bringst, die dich verherrlicht, bis hin in die Ewigkeit. Wir brauchen deinen Beistand und deine Hilfe durch deinen Geist und darum wollen wir dich jetzt bitten, in deinem eigenen Namen darum. Amen. Die Überschrift zur Predigt heißt, der Weg von Bitterkeit zum Segen. Der Weg von Bitterkeit zum Segen. Die Ausleger meistens sind sich hier jetzt uneinig, wer in diesem Abschnitt der Klagelieder hier spricht. Einige meinen, dass es Jeremia selbst ist, der in Zeit seiner größten Not Gottes Wort verkündete. Andere sehen darin die Stimme von Israel, zur Zeit, als sie in die babylonische Gefangenschaft gekommen sind oder zur Zeit, als Babylon Israel eingenommen hat. Oder wieder andere sehen dort einen messianischen Text und hören die Klageworte der Stimme Christi. Sein Leiden durch das eigene Volk. Wie es oft ist bei den Auslegern, wenn sie sich uneins sind, liegt die Wahrheit meistens so in der Mitte. Wir wollen heute uns darauf konzentrieren, dass wir davon ausgehen, dass Jeremia hier spricht. Er redet von der Zerstörung Israels und die innere Bitterkeit, die er dadurch empfunden hat und die es in ihm ausgelöst hat. Bereits zu Beginn seiner Berufung, erinnern wir uns, im Buch Jeremia verkündet Gott ihm, dass sein Dienst schwer sein wird. Jeremia 1, Vers 10 sagt Gott, siehe, ich setze dich am heutigen Tag über die Völker und über die Königreiche ein, um auszurotten und niederzureißen und um zu zerstören und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Und in Vers 18, siehe, ich mache dich heute zu einer festen Stadt und zu einer eisernen Säule und zu einer ehernen Mauer gegen das ganze Land, gegen die Könige von Juda, gegen ihre Fürsten, gegen ihre Priester und gegen das Volk des Landes. Jeremias Dienst war von Anfang an mit Ablehnung und Leid verbunden. Trotz der Zurückweisung durch sein Volk, ähnlich wie beim Herrn Jesus, und das kommende Gericht, was er sah, liebte er es. Er liebte sein Volk. Seine Gebete zeigen hier in dem Falle nichts als Mitgefühl und Trauer. In Jeremia 8, Vers 23 lesen wir, wie der Prophet sagt: Oh, dass mein Haupt zu Wasser würde und meine Augen zum Tränenquell, so würde ich Tag und Nacht die Erschlagenen der Tochter meines Volkes beweinen. Er weint um das Volk Israel. Jeremias Herz ist gebrochen für sein Volk. Er liebt sie und sehnt sich danach, dass sie umkehren und dem Herrn vertrauen. Doch als er für sie betet, spricht Gott zu ihm mit ernster Schärfe. Jeremia 11, Vers 14: Du aber sollst für dieses Volk nicht beten und für sie weder flehen noch Fürbitte erbeten, denn ich werde keineswegs erhören zu der Zeit, wenn sie wegen ihres Unheils zu mir rufen werden. Gottes Gericht ist beschlossen und wird durchgeführt. Gott verbot Jeremia zu beten, und Juda hörte darauf auch nicht. Sie verachteten Gottes Boten. Und wie angekündigt, kam das babylonische Heer und belagerte Jerusalem unerbitterlich. Jeremia wurde daraufhin als Verräter verdächtigt und wurde in einen Kerker geworfen, wo er dort im Schlamm versank und an Hunger und an Durst litt, gezwungenermaßen. Fast umgekommen ist deswegen. Und der tiefste Schmerz war aber nicht nur, dass er dort unten im Schlamm war und gehungert und gedürstet hat, sondern dass die Babylonier letztlich die Mauer durchbrochen haben und die Straßen mit Blut füllten und den Tempel zerstörten. Und es sind grauenvolle Szenen, die wir hier lesen. Der Psalmist in Psalm 137 berichtet davon, dass die Babylonier die Kinder der Israeliten an den Felsen zerschmetterten. Psalm 137, Vers 9: Wohl dem, der deine Kindlein nimmt und sie zerschmettert am Felsgestein. Furchtbar. Eine weitere erschütternde Darstellung des Elends, wo wir sehen, dass wirklich Gottes Gericht und Gottes Zorn in einer Art Zenit kommt, wo man sich schlimmer nicht vorstellen kann. Klagelieder 4, Vers 10: Die Hände barmherziger Frauen haben ihre eigenen Kinder gekocht. Sie dienten ihnen zur Nahrung beim Zusammenbruch der Tochter meines Volkes. Die Tore waren verbrannt, die Mauern zerfallen und der Tempel zerstört. Und Jeremia, der Zion, den Tempel, das Volk und vor allem den Gott Zions liebte, saß weinend davor. Für Jeremia war es ein tiefdunkler Tag voller Schmerzen. Und durch all das, was geschehen war, durch Gottes Handeln mit dem Volk, mit Jeremia selbst, tobte ein innerer Kampf in seinem Herzen. Seine Gedanken ähnelten denen von Asaf, welche wir auch gerade eben gehört haben, wo er in tiefster Not zu Gott schrie. Wir erinnern uns an Verse 8 von 10, was Sven gerade gelesen hat. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und niemals wieder gnädig sein? Ist es denn ganz und gar aus mit seiner Gnade? Und ist die Verheißung zunichte für alle Geschlechter? Hat denn Gott vergessen, gnädig zu sein und im Zorn seine Barmherzigkeit verschlossen? Die Frage brennt auch in Jeremias Seele. Werde ich je wieder das freundliche Angesicht Gottes sehen? Viele Gläubige verstehen diese Gedanken. Sie kennen solche Phasen der Dunkelheit, auch wenn diese äußere Not nicht ganz ähnlich ist wie das, was hier das Volk erlebt hat und Jeremia. Dennoch kennen wir Phasen der Dunkelheit in unserem Leben und der Not. Und wir wollen jetzt heute unseren Blick auf diese Parallelen lenken, auf die geistliche Realität hinter dem, was Jeremia erlebt hat. Und aus Klagelieder 3 möchten wir über den Weg von Bitterkeit zum Segen sprechen. Und dafür habe ich heute zwei Punkte. Punkt 1: Der Weg der Bitterkeit. Die besten Gläubigen können durch tiefe Bitterkeit wandeln. Die besten Gläubigen können durch tiefe Bitterkeit wandeln. Jeremia war einer von Gottes Riesen. Wer sein Buch aufmerksam liest, erkennt, dieser Mann kannte Gott und doch auch tiefe Verzweiflung. Jeremia war bereit, alles zu ertragen, in dem Wissen, dass er ständige Ablehnung erfahren würde. Sein Dienst war dennoch geprägt von treuer Verkündigung, obwohl seine Botschaft nicht gehört wurde. Das macht ihn letztlich zu einem geistlichen Riesen, zu wissen, du wirst berufen zu einem Dienst, wo du treu verkündigst und alle um dich herum hören nicht auf dich, sie spotten über dich und sie verachten dich und du wirst Leid tragen dafür. Du machst es trotzdem. Und in diesen ersten 20 Versen von Klagelieder 3 beschreibt er seine tiefste Not, die er am Ende mit zwei bitteren Bildern zusammenfasst. Wermut und Galle. In Vers 19. Diese Bitterkeit ist nicht die, vor der Petrus Simon den Zauberer warnt, aus Apostelgeschichte 8. Ne? Und auch nicht die Wurzel der Bitterkeit aus Hebräer 12. Und auch nicht die Bitterkeit, die wir laut Epheser 4 ablegen sollen in unserem Herzen. Es geht hier um die Bitterkeit der Seele, wie sie Naomi empfand, als sie sagte in Ruth 1, Vers 20, nennt mich nicht Naomi, oder Naomi, das bedeutet meine Liebliche, sondern nennt mich Mara, Bitterkeit. Denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Naomi war nicht bitter gegen Gott oder Menschen, aber sie hatte ein zutiefst bitteres Erlebnis durchlitten, das sie erschüttert und verzweifelt zurückließ. Sie kehrt nach Bethlehem zurück, ohne Mann, ohne Kinder, voller Trauer und ohne Hoffnung. Sie sagt in Ruth 1, Vers 21, voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naomi, da doch der Herr mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat? Wie Jeremia erlebt sie den Wermut und die Galle des Lebens. Auf diesem Weg der Bitterkeit empfinden viele Christen Gottes Missfallen, als wäre der Herr zornig über sie. Jeremia sagt in Vers 1, Klagelieder 3, ich bin der Mann, der tief gebeugt worden ist durch die Rute seines Zorns. Er fühlt sich von Gottes Zorn getroffen. Ja, Gott kann zornig sein, auch auf sein Volk. Aber es ist nicht derselbe Zorn, der die Gottlosen trifft. Der ganze Zorn über die Sünde kam Gott sei Dank letztlich über Jesus Christus. Er trank den Kelch des Gerichts völlig aus. Für Gottes Kinder bleibt keine Verdammnis mehr, sondern nur Gnade und Liebe. Und doch bezeugen die Psalmen, dass Gott zeitweise zornig mit den Seinen sein kann. Psalm 74, Vers 1. O Gott, warum hast du uns verworfen für immer? Warum raucht dein Zorn gegen die Schafe deiner Weide? Psalm 38, Vers 4. Es ist nichts Unversehrtes an meinem Fleisch von deinem Zorn, nichts Heiles an meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. Diese Aussagen stammen von Männern, die vom Geist Gottes inspiriert waren. Und sie zeigen, dass Gottes Züchtigung real und spürbar sein kann, ohne je verdammt zu sein. Wir müssen verstehen, Gottes Zorn gegenüber seinem Volk ist väterlich, nicht richterlich, wie es Epheser 4 zeigt. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Das Wort bedeutet hier nicht kränken, nicht verletzen, nicht verärgern. Gottes Geist kann also verletzt und betrübt sein, wenn wir ungehorsam sind. Jeremia spricht deshalb bewusst von der Rute seines Zorns, nicht von dem Schwert. Klagelieder 3, Vers 1 nochmal, ich bin der Mann, der tief gebeugt worden ist durch die Rute deines Zorns. Das Schwert der Gerechtigkeit traf Christus am Kreuz. Das ist der gerichtliche Zorn. Was Jeremia jedoch spürt, ist die Zuchtrute des Vaters, ein Ausdruck von liebender, schmerzhafter Erziehung. Es ist bitter zu empfinden, dass Gott zornig oder betrübt über dich ist, besonders wenn dir deine eigene Schuld bewusst ist. Darüber, warum Gott das tut. Das Volk war vom Weg abgeirrt, wie einst Elimelech mit Naomi. Sie sind auch ausgezogen nach Moab. Aber die Schrift warnt uns davor, oder hat Gottes Volk damals gewarnt, nicht zu den Heidenvölkern zu gehen, sich mit denen zu verheiraten. Elimelech und Naomi haben darauf nicht gehört und Gott hat sie gestraft mit seiner Zuchtrute. Als Naomi zurückkehrte, ist ihre Seele voll Reue und innerem Schmerz. Sie erkennt an, ich lag falsch. Auf dem Weg der Bitterkeit begegnet uns nicht nur Gottes Missfallen, sondern auch Dunkelheit. Vers 2, Klagelied 3. Mich hat er verjagt und in die Finsternis geführt und nicht ans Licht. Vers 6. In Finsternis ließ er mich wohnen wie längst Verstorbener. Diese Dunkelheit ist eher geistlich zu verstehen. Keine Leitung, kein Licht, kein Trost. Es ist, als ob Gottes Angesicht verborgen bleibt und man versteht nicht, was geschieht. Wir sollten als Gläubige demütiger werden und erkennen und anerkennen, wenn wir keine Antwort haben, statt so zu tun, als hätten wir auf alles eine Lösung. Es braucht Demut, um die eigene Unwissenheit einzugestehen, aber noch mehr, um zu sagen, ich bin in der Dunkelheit und ich habe keine Antwort. Ich weiß nicht, was Gott tut. Ich verstehe seinen Weg nicht. Ich gehe zur Schrift, doch finde ich kein Licht auf meinem Weg, keine Antwort auf meine Not. Das macht diesen Weg so bitter, weil das Licht fehlt, das sonst Furcht vertreibt und Richtung gibt. Wo ist Gott? Ich finde ihn nicht. Wir lesen in Hiob 23, Verse 8 bis 9. Wenn ich aber nach Osten gehe, so ist er nirgends. Wende ich mich nach Westen, so bemerke ich ihn nicht. Wirkt er im Norden, so erblicke ich ihn nicht. Verbirgt er sich im Süden, so kann ich ihn nicht sehen. Und eines fällt noch besonders auf in Klagelieder 3. Er hat. Jeremia sieht, Gott selbst hat ihn in diese Dunkelheit geführt. Das macht es so schwer zu tragen, wenn man erkennt, nicht der Feind, sondern der Herr selbst hat diese Hand über mich erhoben. Gott in seiner Souveränität führt uns auf unserem Leben und führt uns auch manchmal durch dunkle Täler. Jeremia sagt, Gott hat mich in die Dunkelheit geführt, nicht ins Licht, und er hat mich an finstere Orte gesetzt. Doch es bleibt nicht nur bei Dunkelheit, es kommt auch zu bitteren Schlussfolgerungen. Gott ist gegen mich. Vers 3. Nur gegen mich kehrt er immer wieder seine Hand den ganzen Tag. Vers 5. Er hat rings um mich her Gift und Leid aufgebaut. Jeremia fühlt sich nicht wie ein Kind Gottes, sondern wie ein Feind Gottes behandelt. Und das zermürbt. Wenn man einst so stark wusste, Gott ist für mich. Vers 10. Er lauert mir auf wie ein Bär, wie ein Löwe im Dickicht. Jeremia beschreibt Gott wie einen Angreifer, der im Verborgenen wartet, als würde der nächste Schlag jederzeit aus dem Dunkeln kommen. Das Gefühl, Gott lauert mir auf, ist eine der schwersten inneren Prüfungen für einige Gläubige. Was kommt als nächstes? Diese Frage stellt er sich, wenn man in diesen dunklen Zeiten lebt und Gottes Hand gegen einen zu sein scheint. Dann kommt die Versuchung zu denken, nicht nur seine Hand ist gegen mich, sondern auch sein Herz. Klagelieder 3, 12 bis 13. Er hat seinen Bogen gespannt und mich dem Pfeil zum Ziel gesetzt. Er hat mir in die Nieren gejagt, die Söhne seines Köchers. Wenn Gott zielt, verfehlt er nie. Jeremia sagt, die Pfeile treffen mein Innerstes, die Nieren, den Sitz meines tiefsten Empfindens. Das Leid sitzt tief in der Seele und der Schmerz ist durchbohrend. Es bleibt nicht nur beim Missfallen, Dunkelheit und dem Gefühl, dass Gott gegen einen ist. Es kommt auch zur körperlichen Zermürbung. Vers 4. Er hat mein Fleisch und meine Haut verfallen lassen und meine Knochen zermalmt. Vers 15. Er hat mich mit Bitterkeit gesättigt, mit Wermut getränkt. Ich hatte einmal die Gelegenheit, so eine Wermutpflanze selber mal zu probieren. Das war ganz interessant. Man hat immer nur in der Bibel davon gelesen. Und dann hatte ich irgendwo mal in so einem Klostergarten, wo dann viele Kräuter angepflanzt wurden. Ich mag selbst auch Pflanzen. da gesehen, da, ne? Wermut stand darauf. Ah, das hast du doch in der Bibel gelesen. Da konnte ich natürlich nicht der Versuchung widerstehen, mal so ein kleines Blättchen davon abzumachen und mal zu probieren. Also ich muss schon sagen, also ich habe noch nie was Bittereres probiert als dieses Kraut. Also das war schon echt langanhaltend, auch im Mund. Das war schon echt, echt erstaunlich. Er hat mich mit Bitterkeit gesättigt und mit Wermut getränkt. Das, was Jeremia im Herzen und in der Seele durchleidet, zeigt sich auch in seinem Leib. Die Not hat ihn alt gemacht, ausgezehrt und gebrochen. Es ist, als ob das Leiden ihn aufgezehrt hätte, innerlich wie äußerlich. Ich sehe aus wie einer, der dem Grab nahe ist. Meine Knochen sind zerbrochen, ich bin kraftlos und ausgezehrt. Was in meinem Herzen und Geist zerfällt, zeigt sich auch äußerlich. Die Ärzte können davon auch ein bisschen was erzählen. Jesse weiß das sicherlich auch, dass solche psychosomatischen Folgen dort sich dann auch zeigen. Also tiefer Stress und Angst im Herzen und in der Seele zeigen sich häufig auch im körperlichen Leiden. Ich habe von einer Geschichte gehört, wo durch einen Autounfall der Sohn eines gläubigen Mannes gestorben ist. Und die Not, die er darüber hatte und den Stress, den er darüber hatte, der hatte vorher braunes Haar gehabt, danach sich komplett blond gefärbt hat, aufgrund des puren Stresses, den er erlebt hat. Jeremia erlebt Ähnliches. Was einst Trost und Freude brachte, bringt nur noch Bitterkeit. Vers 7. Er hat mich eingemauert, dass ich nicht herauskommen kann. Mit ehernen Ketten hat er mich beschwert. Ich bin an eine Sackgasse gekommen. Alles scheint verbaut und versperrt. Kein Ausweg, keine Richtung, nur Bitterkeit und schwere Ketten. Kein Ausweg, keine Veränderung, keine Hoffnung. Und dann kommt noch das Gefühl der Taubheit Gottes hinzu. Vers 8. Selbst wenn ich schreie und rufe, verschließt er doch die Ohren von meinem Gebet. Ich weine, ich flehe, ich schreie, aber der Himmel bleibt still. Jeremia fühlt, Gott hört mich nicht. Er lässt mich nicht durchdringen. Diese himmlische Stille in der Not ist schwer zu ertragen. Wenn das Herz laut ruft, aber keine Antwort bekommt, der Himmel bleibt stumm. Es fühlt sich so an, als wäre der Himmel aus Eisen. Meine Gebete prallen einfach ab. Und das ist ziemlich schwer zu tragen. Warum? Weil Gott sagt doch eigentlich, rufe mich an, so will ich dir antworten. Bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan. Aber auf diesem Weg der Bitterkeit scheint selbst das innigste Gebet unerhört zu bleiben. Und es kommt noch schlimmer. Spott von außen. Niemand versteht, was ich durchmache. Niemand interessiert sich auch dafür. Jeremia erlebt Hohn von seinen Nachbarn. Sie machen sich lustig über sein Leid. Es ist, als würde die Not nicht nur ignoriert, sondern er wird auch noch verspottet. Vers 14. Ich bin meinem ganzen Volk zum Gelächter geworden, ihr Spottlied den ganzen Tag. Jeremia war das Ziel des Gelächters, ein laufendes Lied der Verhöhnung. Das erinnert uns an Hiob, der nach dem Verlust seiner Kinder und seines Besitzes, seiner Gesundheit auch zum Gespött von allen wurde. Niemand verstand, was Jeremia wirklich durchmachte. Und wenn doch, dann kümmerten sie sich nicht darum. Er fühlte sich verlassen, unverstanden, allein in seiner Not. Und zuletzt kam die Verzweiflung. Vers 17 bis 18. Ja, du hast meine Seele aus dem Frieden verstoßen, dass ich das Glück vergaß. Und ich sprach, meine Lebenskraft ist dahin und auch meine Hoffnung auf den Herrn. Jeremia kennt keinen Frieden mehr. Keine Hoffnung, keine Freude. Ich weiß nicht mehr, wie es ist, glücklich zu sein in dem Herrn. Ich habe es vergessen, was gut bedeutet. Seine Seele ist leer, seine Hoffnung erloschen. Ich bin in einer hoffnungslosen Lage. Ich kann mich nicht mehr auf den Herrn stützen, weil alles, was ich erlebe, mir sagt, Gott wird mich nicht hören. Er wird mir nicht helfen. Kein Wunder, dass Jeremia so tief gefallen, so verzweifelt war. Er beschreibt seine Lage als das Trinken von Wermut und Galle. Eine sehr bittere Erfahrung für einen treuen Diener Gottes. Und doch, die besten Männer Gottes können auf dem Weg der Bitterkeit gefunden werden. Aber jetzt kommt der Wendepunkt. Punkt 2. Der Weg zum Segen, die Hoffnung, wie Hoffnung wiederkehrt. Der Weg zum Segen, wie Hoffnung wiederkehrt. Für jedes Kind Gottes, das auf dem Weg der Bitterkeit geht, gibt es auch einen sehr nahen Pfad zum Segen. Vers 21. Dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten, darum will ich Hoffnung fassen. Hier beginnt etwas Neues. Jeremia wird nicht durch veränderte Umstände, sondern durch eine innere Erinnerung aus der Bitterkeit herausgeführt. Und das, das müssen wir uns merken, das ist sehr entscheidend. Das ist sehr entscheidend. Es war nicht die Situation von Jeremia, die sich geändert hatte, sondern das, woran er sich erinnert hat. Gottes Wort zeigt uns, die Hilfe beginnt nicht in äußerer Veränderung, sondern mit innerer Umkehr des Blickes. Die Antwort finden wir dann in den Versen 22 bis 26. Manchmal ist es so, dass Gott unsere Umstände verändert, aber viel öfter verändert er unser Denken. Wir sagen, wenn ich nur das hätte, wenn ich nur dort wäre, wenn ich nur anders wäre. Aber Gott sagt, was sich ändern muss, ist dein Blick, dein Denken, deine Haltung. Jeremia hatte bis dahin nur sich an Bitteres erinnert. Wermut und Galle füllten seine Gedanken. Vers 21. Dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten, darum will ich Hoffnung fassen. Jetzt aber erinnert er sich an etwas anderes. Nicht an etwas Neues, sondern an alte, bekannte Wahrheiten. Doch in der Dunkelheit, wenn alles aussichtslos scheint, müssen wir lernen, die gleiche Gedankenwelt, die uns in die Verzweiflung geführt hat, muss nun mit Evangeliumswahrheiten gefüllt werden. Das ist Gottes Weg. Den gleichen Kopf und das gleiche Herz, was wir benutzt haben, um uns selbst zu drehen und in Selbstmitleid zu verharren und zu baden darin, das gleiche Herz und den gleichen Kopf und den gleichen Verstand müssen wir nehmen, um rauszukommen, indem wir uns an Sachen erinnern, die wir bereits kennen und wissen. Das ist Gottes Weg. Ein anderer Weg führt nicht heraus, sondern bleibt im toten Winkel stecken. So war es auch bei Asaf im Psalm 77. Es änderte sich nichts, bis er seine Perspektive änderte. Es hätte sich für Hiob auch nichts geändert, bis er sein Denken änderte. Was hat sich zuerst geändert bei Hiob? Hat er zuerst die Kinder wiederbekommen und das Haus und seine Gesundheit? Zuerst hat er in der Begegnung mit dem allmächtigen Gott seine Gedanken geändert und sich gebeugt unter Gott. Und dann haben sich die Sachen geändert. Was aber auch keine Garantie ist, ne, dass Sachen wiederhergestellt werden, wenn wir uns gebeugt haben. Es kann sein, dass Gott uns Wege führt, in denen er Sachen lässt, wie sie sind. Und er möchte, dass wir darunter bleiben. Aber Hiob war es so. Und so ist es auch bei uns. Gott verändert vielleicht nicht unsere Umstände, aber er verändert dein Denken durch sein Wort. Er sagt, du denkst falsch, kehr zurück zu dem, was du weißt, erinnere dich. Verse 21 bis 22, dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten, darum will ich Hoffnung fassen. Gnadenerweise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Jeremia erinnert sich an die Gnade des Herrn und das ist der Wendepunkt. Herr, was hier steht, ist hier der Name Gottes, Yahweh, der Bundesname Gottes, der ich bin. Jeremia ruft also die Bundesgnade Gottes ins Gedächtnis. Und diese Gnade ist mehrfach, Gnadenerweise, im Plural, Sie sind reichlich und vielfältig, unerschöpflich, sie haben kein Ende. Diese Wahrheiten bleiben, egal was sich sonst im Leben ändert. Darin liegt Hoffnung, nicht im Wechsel der Umstände, sondern im unveränderlichen Wesen Gottes. Es geht um Bundesgnade, um die Gnade des Bundesgottes Jahwe, der sich selbst verpflichtet hat. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das ist die Evangeliumswahrheit. Gott hat einen Bund geschlossen mit seinem Volk. Er wird ihnen begegnen, sie versorgen, ihnen gnädig sein in jeder Not. Alles, was wir tun müssen, auf ihn sehen, auf ihn vertrauen. Dieser Bund ist unerschütterlich. Gott hat geschworen und er ändert sich nicht. Diese Gnadenerweise sind reichlich treu für jede Träne, jede Sorge, jeden Zweifel mehr als ausreichend. Und eins können wir uns sicher sein. Wir werden noch viele Tränen zu weinen haben in unserem Leben. Aber Gott verspricht uns, die Gnade Gottes übersteigen alle Tränen, Zweifel und Ängste zusammengenommen. Dieser unendliche Gott hat uns unendliche Gnade verheißen. Und du verstehst doch, was bedeutet Gnade? Was bedeutet Gnade? Für wen ist Gnade? Gnade ist für Schuldige. Der Schuldige wirft sich auf die Gnade des Gerichts. Ich verdiene das Urteil. Ich verdiene es, verstoßen zu werden. Und genau das ist der Trost, den Jeremia sich ins Gedächtnis ruft, die Bundesgnade Gottes. Auch wenn ich schuldig bin, auch wenn ich alles falsch gemacht habe, Gottes Gnade überdeckt es. Trotz dir gehörst du mir. Trotz dir will ich dich segnen. Trotz dir halte ich dich fest. Trotz dir liebe ich dich. Aber leider ist es oft so, dass viele von Gottes Kindern innerlich sagen, nein, das kann ich nicht glauben. Das kann ich nicht glauben. Und Gott sagt, doch, komm näher. Auch wenn du ungehorsam bist, ich bin nicht gegen dich. Es ist die Barmherzigkeit des Herrn, die uns erhält. Denn, Vers 22, Gnadenerweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Wir sind nicht vernichtet, nicht geistlich tot, nicht in der Hölle. Wegen seiner Gnade. Stellt euch vor, wo wir heute wären, wenn Gott nicht gnädig mit uns gewesen wäre. Wo wären wir heute, wenn Gott uns in seiner Gnade nicht begegnet wäre? Wenn wir nur einen Augenblick mal den Deckel der Hölle lüften können, dann würden die Schreie, das Feuer und das ewige Leiden hören. Dann würden wir sagen, so schlimm ist meine Lage auch nicht. Denn ich bin nicht in der Hölle. Und ich werde auch dort nie hinkommen. Wegen der Bundesgnade Gottes. Dass wir heute leben, Richtung Himmel, Hoffnung haben, das ist nichts als Gottes Erbarmen. Nicht weil wir gut sind, nicht weil wir würdig wären, sondern weil es Gott gefallen hat, uns gnädig zu sein. Römer 9, Vers 15, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und diese Gnade ist nicht nur vergeben, sondern, also vergebend, sondern erhaltend. Sie hat uns bis heute getragen und sie wird uns auch ans Ziel bringen. Diese Barmherzigkeit hat uns auch vor der Macht Satans bewahrt. Erinnerst du dich, was der Herr zu Petrus gesagt hatte? In Lukas 22, es sprach aber der Herr, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du umkehrst, so stärke deine Brüder. Satan betet. Ja, das Wort für Begehren ist eigentlich hier Ersuchen, etwas Ersuchen. Satan hat darum gebeten, dich zu prüfen, dich zu erschüttern, zu beweisen, dass dein Glaube nichts anderes als Spreu ist. Aber Jesus sagte, ich habe für dich gebetet. Und wenn Christus betet, dann wird das Gebet erhört. Deshalb, Petrus, wenn du gefallen bist und Buße getan hast, dann stärke deine Brüder. Diese Bewahrung ist nichts anderes als neue Barmherzigkeit. Klagelieder 3, Vers 23, sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Wir singen das oft, wir vergessen dabei, diese Gnade ist heute neu. Nicht auf Vorrat, wie das Manna, was wir die Israeliten damals sammeln wollten, weil sie nicht auf Gott vertrauen wollten, sondern jeden Morgen neu in Empfang nehmen. Ein Empfänger sein. Zu Gott morgens kommen, das Erste, was sie sagen, Hilfe! Ich kann diesen Tag nicht leben ohne dich. Ich habe keine Ressourcen innerlich, um meinen Blick auf dich zu haben, Gutes zu tun, Gutes zu denken, Liebe zu zeigen. Das habe ich nicht. Darum muss ich zu dir kommen. Und du willst mir das schenken. Sie ist neu, jeden Morgen für dich heute. Und wir nehmen uns oft keine Zeit zum Innehalten und Erinnern. Unser Denken kreist ständig um das, was falsch läuft. Ja, so sind wir. Denken immer an das, was falsch läuft. In uns selbst, in unserer Familie, in unserer Ehe, in der Gemeinde. Denken immer an das, was falsch läuft. Es mangelt nicht an Dingen, die Grund zu Klage geben. Aber Jeremia zeigt uns, die Wende beginnt im Denken, wenn wir nicht mehr auf das Dunkel schauen, sondern auf die Gnade Gottes. Vers 23 nochmal, sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Ich habe mich auf das Bittere konzentriert, sagt Jeremia. Aber jetzt erinnere ich mich, Gottes Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Das ist Fakt. Keine Meinung. Unwiderlegbar. Gehen wir mal durch ein Pflegeheim oder durch den Krankenhausflur oder an ein Bett eines krebskranken Sterbenden, wo keine Schmerzmittel mehr wirken. Wir sehen diese Verlassenheit. Wir beklagen uns so leicht und vergessen die neuen Gnaden, die Gott uns heute gegeben hat. Was wir brauchen, ist folgendes Denken. Herr, deine Gnade reicht. Und sie ist da, auch heute. Wir leben oft von Gnade, aber wir merken es nicht. Du hast Leben, du hast Atem, du kannst gehen, du kannst reden, du kannst essen, du kannst dich selbst versorgen. Das sind neue Gnaden Gottes, jeden Tag. Und wenn wir uns darüber beklagen, wie schwer unser Weg ist, dann brauchen wir nur eins. Neu sehen, wie viel Gnade schon jetzt da ist. Gnadenerweise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Komm langsam zum Schluss. Jeremia richtet jetzt den Blick auf Gottes Erbarmen. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist souveränes Erbarmen. Ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Römer 9. Aber wenn du einmal ein Gegenstand von Gottes Erbarmen bist, dann bleibst du es für immer. Gottes Erbarmen ist voller Mitleid und Zuwendung, wie ein Vater, der sein weinendes Kind sieht und sofort zur Hilfe eilt. Jesaja 49, Vers 15. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Selbst wenn sie ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen. Es ist mitfühlendes Erbarmen, echtes Mitleid. Nicht kalt, sondern bewegt. Ich erinnere mich an eine Geschichte, eine wahre Geschichte, wo ein Vater, das war glaube ich ziemlich früher, vor vor einem Jahrhundert oder so, wo die Bücher alle noch ein bisschen größer, ein bisschen dicker, ein bisschen schwerer waren. Und der Vater hat dann seinen Sohn gebeten, von unten aus dem Untergeschoss ein Buch zu holen, scheinbar ein schweres Buch. Und der Sohn hat dann ein bisschen gebraucht und sollte eigentlich schon längst oben sein. Dann geht er runter, um zu gucken, und sieht den Sohn, wie er da sitzt und weint und sagt: Papa, das Buch war zu schwer, ich konnte es dir nicht hochbringen. Und der Vater in seiner Liebe nimmt das Kind mit dem Buch hoch und trägt ihn mit hoch. Kennen bestimmt viele von uns dieses Gedicht, oder ist kein Gedicht, von diesem Spuren im Sand, ne? Wo davon die Rede ist, dass rückblickend man sieht die Spuren im Sand dort. Und da sieht man, dass dort zwei Spuren sind. Einmal, wo der Herr geht, und einmal, wo der Gläubige geht. Die gehen nebeneinander her und da sind Spuren hinter dem Herr. Und diese Spuren zeichnen das Leben von diesem Menschen ab. Und auf einmal sieht diese Person, die zurückblickt, sieht, dass an den schlimmsten Stellen in ihrem Leben nur eine Spur war. Und diese Person geht zu Gott und sagt ihm: Herr, wo warst du in dieser Zeit? In dieser Zeit, wo ich dich am meisten gebraucht habe. Und der Herr dreht sich um und sagt: Mein Kind, ich liebe dich. Ich werde dich nie verlassen. An den Stellen, wo du nur eine Fußspur siehst, da habe ich dich getragen. So trägt auch Gott uns in Zeiten, wo wir nicht mehr können. Unsere Aufgabe ist es, das zu erkennen, uns daran zu erinnern. Gott ist treu und er ist da. Genauso macht es Gott mit uns. Er sieht unsere Tränen, kennt unsere Grenzen und trägt uns samt unserer Last. Im Leben tragen wir Lasten, die uns zu schwer werden, und wir sagen: Herr, ich kann das nicht mehr. Und der Herr, voll Mitleid, kommt und trägt uns samt unserer Last. So ist unser Gott. Er hat Mitleid mit unserer Schwachheit, denn mehr sind wir nicht, schwach, zerbrechlich und begrenzt. Psalm 103, 13-14. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Wir Männer, wir wollen stark wirken, keine Schwäche zeigen. Aber unser Vater kennt unser Innerstes und sein Herz geht uns entgegen. Wir versagen, unser Glaube, unsere Liebe, unser Gehorsam werden wanken. Aber Jeremia sagt, Gottes Erbarmen wankt nie. Und das bringt ihn auf den Weg der Ermutigung zurück. Vers 23. Deine Treue ist groß. Deine Treue ist groß. Das ist die Beständigkeit des Herrn. Was alles trägt, diese Beständigkeit, was uns hält und was nicht versagt. Treue. Treue. Gott ist treu. Immer das, was er verheißen hat zu sein und was er immer gewesen ist. Malachi 3, Vers 6 lesen wir: Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Wegen seiner Treue sind wir nicht zugrunde gegangen. Nicht wegen unserem Gehorsam, unserer Treue. Er ist es. Ich bin der Herr, ich bin Jahwe, ich bin unveränderlich. Ihr Menschen, ihr seid launisch, unbeständig, hin und her gerissen. Heute ganz bei mir und morgen wieder mit der Welt. Aber ich bleibe der Gleiche, sagt der Herr. Mein Bund steht. Mein Ziel, euch zu segnen, ist fest. Ich verändere mich. Er nicht. Nicht meine Liebe ist der Halt, sondern seine. Nicht meine Treue bindet uns, sondern seine Wahrheit. Und genau das hat Jeremia erlebt. Nicht seine Umstände haben sich verändert, sondern sein Denken. Und dieses neue Denken über Gottes Treue und Erbarmen bringt ihn heraus aus der Bitterkeit hinein in die Hoffnung, Trost und Standhaftigkeit. Was für ein Wandel bei Jeremia. Am Anfang sagt er: Meine Hoffnung ist dahin. Doch nun bekennt er, Verse 24-26, der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Gut ist's, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Die ganze Richtung seiner Seele hat sich geändert. Nicht, weil sich die Umstände geändert haben, sondern weil er sich erinnert hat. Er hat die Wahrheit neu erfasst, die Bundesgnade, die unerschöpfliche Barmherzigkeit, die Beständigkeit Gottes. Und vielleicht gehst du gerade selbst einen Weg der Bitterkeit, eine bittere Erfahrung, ein bitterer Abschnitt deines Lebens. Aber hier ist der Weg zur Erneuerung ganz nah. Was du mit der Wahrheit tust, die du heute gehört hast, wird den Unterschied machen. Du kannst sagen, ja, aber, und auf dem Weg der Bitterkeit bleiben. Oder du kannst sagen, ja, es ist bitter, aber der Herr, aber Gott. Aber Gott ist treu, aber Gott ist barmherzig, aber Gott ist mein Teil. Und das wird dich tragen, das wird mich tragen, von der Bitterkeit zur Hoffnung. Amen. Wir wollen noch zum Abschluss kurz beten. Bleiben sitzen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass deine Treue groß ist, deine Gnade jeden Morgen neu. Auch heute zehren wir davon und können zu dir kommen mit unserer Bitterkeit. Wir wollen uns nicht ausschließen von diesen Gedanken und sagen, dass wir diese Wege nicht kennen. Auch wir, Herr, du hast uns aufgrund unserer Sünde oftmals Wege der Zucht geführt. Aber wir haben gesehen in deiner Treue, dass du uns erinnert hast an deine Wahrheit, wieder umkehren zu dürfen zu dir. Du empfängst uns, Herr, und willst uns gerne vergeben. Du willst beladen werden mit unserem Schmutz, mit unserer Sorge. Und schenkst uns dafür Freude und ewiges Leben. Wir wollen uns daran jetzt erinnern und wollen dich bitten, dass du uns segnest und dein Wort wirken lässt auf unsere Herzen. Amen. Amen.